willkommen zum Kick-Ass Radio. Wir sind zurück aus unserem Winterschlaf. Wir haben nach den ersten drei Folgen eine kleine Pause einlegen müssen, da wir es schlichtweg nicht weiter geschafft haben. Und also wir wurden sozusagen vom WM-Titel von Laura überrascht und mussten uns einmal einigeln für uns, neu sortieren. Und jetzt mit dem neuen Jahr sind wir wieder da. Hey Laura.
Hey Philipp, auch von mir. Ja, frohes neues Jahr. Natürlich an alle, die draußen zuhören. Dir habe ich das schon persönlich gesagt. Und ich freue mich extrem auf alles, was in diesem Jahr auf uns wartet. Und du hast es schon schön gesagt, das letzte Jahr haben wir relativ ruhig abgeschlossen und so ein bisschen zurückgezogen, weil es doch echt viel zu verarbeiten gab. Und das tat extrem gut. Ich glaube, wir haben beide neue Schlafrekorde aufgestellt und es war erstaunlich, wie lange wir schlafen konnten. Ich glaube, das nennt man dann auch so ein bisschen die Batterie irgendwie wieder aufladen. Und dann hat es ja doch, würde ich sagen, schon eher turbulent gestartet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, es war super gut, dass ich die Batterie aufgeladen habe, weil jetzt ist sie gerade eher wieder ein bisschen leer, weil wir auf Tour waren.
Ja, wir haben dem Niklas Bock Anfang des Jahres noch vor dem WM-Titel zugesagt, dass wir mit ihm auf Trivü gehen. Und da sind wir durch Deutschland gezogen mit den Plattfuß-Jungs und Niklas gemeinsam und waren in Hamburg, Heidelberg, Nürnberg, Köln und Berlin jeweils einen Abend lang. Und ja, du sagst es anstrengend, aber ich war vollkommen überwältigt davon, wie die Menschen dich, euch, uns gefeiert haben an diesen Abenden. Und ja, Niklas da durch die Abende geführt hat. Wie kamen dir denn die Tage vor?
Ja, es war absolut mega coole Erfahrung. Ich glaube, wir haben ein bisschen unterschätzt, was es bedeutet, also so lang dann doch irgendwie unterwegs zu sein, auch tatsächlich große Distanzen zurückzulegen. Und gleichzeitig war es so cool, einfach mal so ein bisschen durch Deutschland zu fahren und ja, auch so ein bisschen die Unterschiede vielleicht von den Regionen kennenzulernen, wie Menschen da drauf sind, coole Locations kennenzulernen. Und ja, ich glaube, du hast es ja gerade schon gesagt, auch ich war extrem überwältigt davon, wie positiv die Menschen uns aufgenommen haben, dass sie überhaupt Bock drauf hatten, ja, da einen Abend mit uns zu verbringen. Und das fand ich auch von Niklas tatsächlich mutig, ja, einfach mal zu sagen, okay, ich mache jetzt so eine Woche, eine Show. Und es war sicher auch viel improvisiert, was es ja nicht unbedingt leichter macht, ja, wenn man nicht genau weiß, was kommt da auf einen zu. Und ich glaube, da einmal Respekt ans Publikum, das so cool mitzumachen halt, auch jeden Spaß, der da irgendwo entstanden ist. Und ja, für uns einfach eine extrem coole Herausforderung, ja, so oft sich vor Menschen zu zeigen, auch die Komfortzone zu verlassen, jetzt auch die Plattfuß-Jungs besser kennenzulernen, auch den Niklas, ich glaube auch so eine Tour da zusammen unterwegs zu sein, das schweißt ja irgendwie auch zusammen, man lernt sich da auch in ja Extremsituationen so ein bisschen kennen, also es hat auch hier und da mal gekriselt, was glaube ich ganz normal ist, wenn Menschen auch neue Dinge ausprobieren. Und
ich fand's wirklich krass, muss ich ehrlich sagen, ich habe Hannes und Lasse so am ersten Abend, ich habe gedacht, die Jungs sind die Rampensäue 300. Wirklich, ich habe gedacht, die machen das, also so, die schütteln das aus dem Ärmel, die sind das gewohnt, die hauen die Gags raus. Und will nicht sagen, die sind nordisch kühl und rocken das. So, doch, so war mein Eindruck, doch, so vom ersten Abend. Und dann haben sie sich doch immer menschlicher gezeigt über die Tage, oder wie?
Ja, witzig war der erste Abend, wo wir alle nicht genau wussten, was passiert. Und wir haben einfach gesehen, der Raum, also es waren, glaube ich, 400 Gäste, der wurde immer voller. Und damit steigt ja auch so ein bisschen das Gefühl der Erwartung und dass da schon so ein Druck auch aufgebaut wurde, dass wir jetzt auch performen müssen. Und das war witzig, weil man einfach gesehen hat, auch Niklas, der würde ich sagen, eher schon cool rüberkommt. Also alle wurden immer nervöser, hibbeliger.
Mussten
und gleichzeitig
nach dem anderen trinken.
Ja, es wurden, die haben immer mehr Gummibärchen gegessen und mehr Bier getrunken. Und das war witzig. Und ja, also wie gesagt, insgesamt super gelungene Veranstaltung, aber natürlich auch ein krasses Kontrast zu Programm, zu dem, was ich sonst so mache und vor allem auch, wie mein Tagesablauf sonst so aussieht. Wir sind ja jede Nacht vermutlich nicht vor 2 Uhr irgendwie eingeschlafen und dann ging es früh am nächsten Morgen ja wieder weiter, weil wir eben ja in eine andere Stadt wollten. Und das habe ich schon gemerkt. Also dieser Schlafentzug war, glaube ich, das, was jetzt am krassesten an mir genagt hat und auch den größten Impact hatte. Natürlich wenig von den Dingen gemacht, wo ich einfach weiß, das sind Routinen, die tun mir sonst gut. Allem voran natürlich auch Sport, Bewegung. Ich glaube, wir haben es schon für uns so als Sum-Up gesagt, dass es einfach eine Woche mit einem anderen Training war. Ja? Also es war Bühnentraining, es war die Komfortzone verlassen und gleichzeitig tatsächlich auch durch die Menschen, die da den Abend mit uns verbracht haben und ihre Reaktion auch auf meinen Sieg. Wir haben da natürlich auch noch so ein bisschen Videomaterial gehabt und so und das nochmal so ein bisschen durchlebt. Und das ist natürlich schon sowas, wo ich dann auch nochmal innerlich diesen Erfolg durchleben darf und durch die Reaktion der anderen Menschen auch nochmal so ein Stück weit realisieren konnte, was ich jetzt letztes Jahr geschafft habe. Und deswegen war es wirklich eigentlich, obwohl es jetzt am Anfang vom Jahr war, nochmal so ein krass cooler Jahresabschluss auch, ja.
Mir fällt da noch ein, ich glaube, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, wir haben ja noch Educations an 2 Standorten gemacht von Kick-Ass, unserem eigenen Baby sozusagen, haben wir jeweils in Heidelberg und in Nürnberg auch vorneweg noch mit Laura und mir unsere Educations, unsere Run-Education in dem Fall absolviert und die Heidelberger hatten ein bisschen Pech bei uns in Neckargemünd, da war es so richtig käsig vom Wetter, das war Dauerregen und 2 Grad, würde ich sagen, da mussten wir allen Teilnehmern Hut absagen, dass ihr euch da mit uns 2 Stunden durch die Kälte gearbeitet habt und trotzdem gute Laune behalten. Und in Nürnberg war es, glaube ich, genau das Gegenteil, denn wir durften in der kuschelig warmen Halle in Fürth unterrichten, gemeinsam das Laufen nochmal erleben. Wie war denn das für dich? Weil ich glaube, ich habe dich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Laufen kennst du natürlich regelmäßig aus dem Training, aber unterrichten, Rollenwechsel, mal Trainerin zu sein?
Ja, war tatsächlich eine Herausforderung. Also so wie du sagst, die Inhalte, die kenne ich natürlich und das sind Inhalte, mit denen ich mich eigentlich bei jedem Lauf selbst immer auch mit beschäftige und quasi wie so eine Checkliste in meinem Kopf auch meine eigene Lauftechnik so durchgehe. Und trotzdem ist natürlich gerade dieses Element des Unterrichtens und dann auch etwas an andere Menschen weitergeben nochmal was ganz Neues. Und du hast die pädagogische Ausbildung dazu. Du hast lange als Lehrer gearbeitet. Ich natürlich gar nicht. Trotzdem macht es mir unglaublich viel Spaß. Also gerade auch, weil man in diesen 2 Stunden, die der Kurs ja geht, einfach so krasse Transformationen erlebt und wirklich Menschen ja, es ist ja völlig egal, wie gut man läuft und wie viel man läuft, diese, sage ich mal, elementaren Übungen, vor allem des Wahrnehmens, wie der Körper sich im Raum bewegt und was vielleicht eben auch, ja, gesundes Laufen ausmacht, dass man lange gesund laufen kann, dass man wirklich so dieses Stoßdämpfersystem im Körper aktiviert, was wir haben. Das ist einfach super spannend und hat mir ganz viel Freude gemacht. Und ja, es sind wirklich auch für mich so 2 Stunden gewesen, wo ich so voll on fire war. Und ich hoffe, dass ich das vielleicht durch Leidenschaft ein bisschen kompensieren konnte, dass ich jetzt vielleicht nicht ausgebildete Trainerin oder Lehrerin bin.
Ja. Ich würde sagen, ich habe in Neckargemünd versucht, die Gruppe in 2 Hälften zu teilen und alle Menschen haben sich auf deine Seite geschlagen. Das war eher das Gegenteil der Fall, denn jeder wollte mit dir das Education machen und von dir unterrichtet werden. Und ich glaube, dass deine Worte da schon sich wahrscheinlich nochmal anders ins Gedächtnis brennen oder sogar in die Umsetzung gehen, da dein Wort einfach da ein super hohes Gewicht hatte. War zumindest mein Eindruck in der Wahrnehmung der Gruppen.
Ja, ist spannend. Und ich meine, das Gute ist ja, du warst ja selbst beschäftigt mit deiner eigenen Gruppe. Das heißt, du hast auch nicht gehört, was ich so gesagt habe. Das heißt, da müssten wir jetzt die Teilnehmer fragen. Aber ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Ich habe es ja auch in der Vergangenheit schon gemacht und merke wirklich, dass da auf jeden Fall ja eine Leidenschaft auch in mir schlummert, wirklich so Wissen, Erfahrung eben auch an Menschen weiterzugeben. Und ja, ich bin mir sicher, sicher, dass wenn ich mal nicht mehr aktiv so viel trainiere und Wettkämpfe mache, dass das tatsächlich auch ein Bereich ist, in den ich mich bei unserer Firma Kicker Sports eben ja auch noch viel intensiver einbringen möchte.
Und für alle, die jetzt Bock bekommen haben, Educations zu machen, wir starten auch wieder. Unser Programm ist auf unserer Webseite online. Wir bilden im Radfahren, im Laufen und im Schwimmen aus und im Kickass Athletics. Das ist im Prinzip ein Athletikprogramm, das auf die drei Sportarten einzahlt. Das, was wir mit Laura selbst entwickelt haben, mit dem Chris Neitzer zusammen. Und da könnt ihr euch gerne mal orientieren. Unsere Crew ist dieses Jahr auch wieder unterwegs. Es gibt quasi eine Frühjahrsserie und eine Herbstserie. Und wir sind dabei, oder die Frühjahrstermine sind gerade rausgepusht worden. Genau. Ich habe mir hier einen Stichpunkt gemacht. Ich würde gerne, weil das haben wir im Podcast nicht gemacht. Wir haben im letzten Podcast hatten wir über dein Erleben bei der WM gesprochen. Aber wenn du jetzt nochmal auf 2024 einen kurzen Blick zurück machst, was sind denn deine Highlights? Aber und welche Sachen sagst du, okay, mache ich nächstes Jahr vielleicht anders?
Ja, ich würde sagen, die Saison ist ein bisschen schwierig für mich gestartet mit dem 73 Valencia. Das war irgendwie eine echt komische Erfahrung, einfach weil es ein Riesenfeld war, vor allem bei den Profiherren und der Abstand zu den Frauen nur 2 Minuten war. Das war viel zu wenig. Dadurch ist so ein ganz, ganz seltsamer Rennverlauf entstanden. Ich würde sagen, ein nicht so faires Rennen. Abwesenheit von spanischen Kampfrichtern hat da nicht der Laune dazugetragen, dass es irgendwie ein cooles Erleben war. Und trotzdem war es ein wichtiges Erlebnis. Und so zieht sich das so ein bisschen durch meine Saison, sage ich mal, dass ich Wettkämpfe hatte, wo ich echt viel teilweise gelernt habe. Also ich war eigentlich mit dem Aufbau von meiner Form echt zufrieden. Und es hat sich aber nicht immer dann auch irgendwie so direkt in dem Ergebnis wieder gespiegelt. Rot war, glaube ich, auch so ein Rennen, was einfach für mich rückblickend ein bisschen schwierig war. Obwohl es einfach so ein geiles Erlebnis ist, ist man einfach auch durch diese Woche, die man ja meistens in Rot verbringt, so voll mit Erlebnissen, dass man fast danach in die Saisonpause gehen könnte, um das alles zu verarbeiten. Und ich wusste ja, mein großes Highlight kommt noch. Es war super spannend, die Rennen von der T100-Serie mitzumachen. Gerade San Francisco mit dem Escape from Alcatraz ist ein krasses Rennen, was einfach richtig geil war. Also da, das ist eine Erfahrung, da bin ich super happy, dass ich dabei war und auch die lange Reise da auf mich genommen habe. Wirklich da von diesem Boot zu springen, mich zu überwinden, sogar einen Kopfsprung zu machen, obwohl es, weiß ich nicht, 2,5 Meter waren und Wellengang und ich das im Vorfeld nicht wusste, ob ich mich da überwinden kann, war das wirklich so ein Rennen, was richtig Bock gemacht hat und ja, wo man einfach so maximal die Komfortzone verlassen musste, nicht wusste, wie geht das jetzt aus, also gerade auch mit diesem Sprung ins kalte Wasser, 12 Grad hat es, glaube ich, gehabt, war das so ein Rennen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da bin ich richtig gewachsen und so war, glaube ich, ein bisschen auch das Fazit vielleicht von den T100-Rennen Nizza hat es noch ganz gut geklappt. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich so die Spritzigkeit hatte, um auch bei den Rennen irgendwie so mit dabei zu sein. Ich muss sagen, wir sind in die Saison gegangen und hatten eigentlich ja so für uns beschlossen, wir stellen uns, also ich stelle mich diesen Rennen, weil ich einfach weiß, da starten super starke Konkurrentinnen und ich kann einfach üben. Also vor allem natürlich auch, es wird super hart geschwommen. Ich kann einfach verschiedene Sachen ausprobieren, aber ich lege da nicht irgendwie den Fokus drauf, sondern was so ein bisschen unser Nordstern für die Saison war, war ja wirklich alles auf die Ironman WM auszurichten. Und da hatten wir einfach wirklich dann auch mit Nizza eine super herausfordernde Aufgabe vor uns. Vor allem aber eine Aufgabe, die ganz anders jetzt dann auch war in der Vorbereitung, als zum Beispiel sich auf die Strecke auf Hawaii vorzubereiten. Und ich wollte trotzdem eine Langdistanz machen. Und da ist natürlich Rot als größtes deutsches Rennen einfach richtig cool gewesen. Und hat mir, glaube ich, auch wirklich geholfen. Also ich glaube, alle Rennen, die ich gemacht habe, haben mir physisch und vielleicht auch hier mental geholfen, mich auf Nizza vorzubereiten, auch wenn wir ehrlich sind, häufig Gespräche hatten, wo wir einfach nicht ganz happy waren über bestimmte Sachen oder Sachen in Frage gestellt haben und ich auch immer wieder so die Frage in den Raum gestellt habe, war das jetzt richtig, sich so mit der Saison, mit der Rennauswahl einfach so sich so zu entscheiden, also jetzt zum Beispiel keine Ironman Pro Series zu machen, wo ja im Vorfeld schon einige von außen gesagt haben, hey, wenn da jemand gut abschneiden kann, dann ist es Laura Philipp, immer super konstant mit den Leistungen im Ironman und so weiter, und wir haben uns ja bewusst dagegen entschieden. Und da haben schon so ein paar Zweifel an mir genagt, weil es natürlich auch ja ein wunderbares Gefühl ist, wirklich große Rennen zu gewinnen, und es war mir einfach noch nicht gelungen. Und ich glaube, da war dann schon auch so ein bisschen so eine Unzufriedenheit auf dem Weg Richtung Nizza.
Ja, lass noch mal ganz kurz auf die T100-Rennen einhaken. Was würdest du sagen? Also ich würde behaupten, dass die T100-Rennen auch den Sport verändern. Ich glaube, dass sie Benchmarks setzen in der Qualität von Feldern, im Aufeinandertreffen der Besten. Ich habe selten 70-30 außerhalb der WM gesehen, die irgendwie annähernd von der Qualität und Felddichte da so zusammenkommen. Und auch in meiner Perspektive habe ich, auch wenn es da Diskussionen gab, aber selten so faire Rennen auch gesehen, weil wir eine Durchlässigkeit hatten innerhalb der Felder. Jetzt nehmen wir mal vielleicht London aus, wo es einfach super schwierig war, weil der Race Ranger innerhalb der Halle ausgefallen ist. Aber ansonsten waren die Rennen halt schon echt clean und puristisch. Und also einfach Vollgas von den Sachen.
Ja, also was die Rennen wirklich zeigen, dass die 20-Meter-Regel auf dem Rad einfach, würde ich sagen, der Standard ist, den wir etablieren sollten. Einfach weil die Geschwindigkeiten in den Feldern auch immer höher werden und damit diese 12 Meter, die es eben bei Ironman-Rennen bisher sind oder bei den meisten Rennen, die sind einfach nicht mehr genug, um wirklich noch sicherzustellen, dass das sozusagen jeder für sich selbst Rad fährt, sondern da sind einfach das, was man an Energie spart in der Gruppe, ist einfach so hoch, dass du im Endeffekt eine Rennverzerrung hast, weil Athletinnen nicht mehr quasi mit dem gleichen Ausgangslevel zum Laufen kommen, ja. Und das war jetzt cool zu sehen beim T100, dass das mit den 20 Metern, vor allem wenn es auch dann durch die Schiedsrichter nochmal ein bisschen genauer beobachtet wird und dann tatsächlich auch durchgesetzt wird, wirklich genau den Effekt hat, dass das Radfahren jeden Körner kostet, dass das deutlich fairer ist und dass man eben zum Beispiel auch, wenn man nicht ganz vorne aus dem Wasser kommt, trotzdem noch eine Chance hat, in dem Rennen nach vorne zu kommen oder eben überhaupt eine Rolle zu spielen. Und ich glaube, das ist für mich so ein ganz großes Learning einfach, dass ich auch als Athletin mich jetzt den Maßstab bei jedem Rennen, wo ich an den Start gehe, einfach höher ansetze. Also zum einen diese Erfahrung, und das war jetzt bei allen T100-Rennen so, als Frau ein eigenes Rennen zu haben, plus die 20-Meter-Regel ist wirklich das, was du, glaube ich, auch immer so ein bisschen als Level-Up bezeichnest. Also da verändert T100 hoffentlich den Sport. Und zwar dahingehend, dass wirklich wir Frauen auch echt ein faires Rennen haben, unser eigenes Rennen. Und ich hoffe einfach, dass das die Zukunft von unserem Sport ein Stück weit auch mitbestimmen wird.
Und gleichsam, also ich glaube, das ist ja wirklich das Spannende, dass die da einfach was Neues aufziehen. Mit allen Sachen, wo man auch sagen kann, es ist noch nicht da, wo andere Sachen vielleicht hingehören. Aufmerksamkeit, fast keine Strecke war euch vorher bekannt als Athleten. Also ich glaube, das war ziemlich krass in Dubai, wo habe ich dann von außen sowohl die Herren als auch die Damen bei der Swim Familiarization beobachtet, ja. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben unter einem Profeld so viel suchende Gesichter gesehen. Also es war einfach wie alle, die einfach nicht so richtig wussten, was jetzt ist, ja. Also einfach dieser Umgang mit der abgefahrenen Offenheit, weil nicht klar ist, wo die Schwimmstrecke ist, nicht klar ist, wo die Radstrecke ist, nicht klar ist, wo die Laufstrecke ist oder alle Sachen nochmal in der Rennwoche über den Haufen geworfen werden. Und das natürlich auch krasse Impacts hat. Also eine Pancake-Flat-Run-Kurs, der mehrfach angekündigt wurde, wird dann zu einem Lauf, der auf mehreren Ebenen im Parkhaus stattfindet. Und ähnliche Dinge mehr, glaube ich, die euch dort abverlangt wurden, was man, glaube ich, von außen vielleicht gar nicht so gesehen hat. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich denke, ich habe mich da so ein bisschen dann dran gewöhnt über die Saison, dass ich einfach mir schon dann einen Spaß draus gemacht habe, wenn irgendwie ein paar Tage vorm Wettkampf einfach immer noch keine Strecke uns zugesendet wurde oder das nicht ganz klar war. Und Ja, also dadurch, dass ich das nicht irgendwie als meine Hauptpriorität gesetzt habe, glaube ich, konnte ich wirklich auch da so ein Stück weit entspannt rangehen. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen und ich glaube, das war halt wirklich auch eine gute Übung einfach. Also, dass man einfach so ein bisschen sich auch gelöst hat von dem, was man denkt als Routine zu brauchen vor einem Rennen, sei es wirklich so der Ablauf in der Rennwoche oder dann eben auch zum Beispiel am Rennmorgen, was ja auch zum Beispiel jetzt bei T100 häufig die Starts am Mittag sind. Das ist auch nochmal eine neue Herausforderung. Einfach bei Ironman ist es so, du fällst aus dem Bett, versuchst irgendwie dir dein Porridge reinzulöffeln und dann stehst du auch schon in der Wechselzone und checkst dein Fahrrad und so weiter. Und dann, also es geht einfach alles zackig und dafür habe ich eine gute Routine irgendwie entwickelt, die ich eigentlich auch fast überall durchführen kann, wo ich einfach weiß, die hilft mir gut an den Start zu kommen. Und wenn der Start um 14 Uhr nachmittags ist, kommt da halt plötzlich noch ein Mittagessen eigentlich vorher oder nochmal in irgendeiner Form zweites Frühstück. Und ja, jetzt gerade zum Beispiel Dubai hast du angesprochen, da war es einfach schon so heiß nachmittags, dass du da jetzt auch nicht groß irgendwie dich warm laufen konntest oder so, sondern wir saßen halt alle in einem klimatisierten Zelt und haben uns irgendwie maximal runtergekühlt, weil das Wasser halt über 31 Grad hatte. Und das sind halt so, glaube ich, super extreme Erlebnisse. Und wenn du das halt so durchgestanden hast, ich glaube, dann kommt dir danach eigentlich alles easy vor. Also wo alles wirklich, ich sag jetzt mal, bei den meisten Ironman-Wettkämpfen ist es ja wirklich sehr organisiert und du weißt genau als Athlet, was auf dich zukommt und die Strecken gibt's meistens auch schon seit Jahren und das gibt einem natürlich ein gutes Gefühl, auch von Sicherheit, dass man wirklich weiß, was da auf einen wartet und trotzdem ist dieses andere Extrem zu erleben und dann vor allem auch zu wissen, man startet hier einfach gegen die 20 besten Athletinnen, in meinem Fall, ist schon richtig krass. Schade ist ein bisschen, dass die Strecken wirklich sehr den Kurzdistanzlern, die ja immer mehr auf die Distanz kommen, wirklich in die Karten spielen. Also gerade durch diese vielen Runden, die wir da haben, ist selbst, sage ich mal, eine flache Radstrecke plötzlich keine, wo du wirklich krass Aerodynamik-Vorteile, die ich vielleicht als Langdistanzler mir über Jahre erarbeitet habe, ausspielen kann. Sondern es ist dann doch eben so ein bisschen punchy und so schneller Wechsel die ganze Zeit, dass es eigentlich genauso ist wie die Kurzdistanzler-Racen. Und das finde ich rückblickend ein bisschen schade, dass da bis auf San Francisco, was wirklich, würde ich sagen, die coolste Strecke war, die Strecken eigentlich so ein bisschen enttäuschend dann rückblickend waren, auch wie sich so die Rennen entwickelt haben.
Aber das kann ja wirklich noch wachsen. Also da, je nachdem, also ich glaube, das Potenzial in den Strecken ist definitiv. Und ja, ich.
Es macht's zuschauerfreundlicher, wenn man mehrere Runden hat. Ja. Das setzt aber voraus, dass man eben Zuschauer an die Strecke bringt. Und das ist eben zum Beispiel in Dubai auch nicht einfach. Wenn, ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, die gerne an die Strecke gekommen wären, die einfach gesagt haben, ey, sorry, das war einfach so heiß, ich konnte mich da auch nicht hinstellen und irgendwie 3 Stunden in der Sonne stehen.
Ja, vor allem, wenn du vorher noch dein eigenes Rennen hattest an dem Tag. Aber ich glaube, das sind halt Sachen, die wachsen. In Ibiza war das Age-Group-Rennen schon, glaube ich, ganz gut und ausgewachsen. Da haben wir ja zum Beispiel auch bei dem Swim vorneweg mitgemacht. Und ja, ich glaube, sie haben sich einfach wirklich auf den Weg gemacht.
Ja, teilweise glaube ich auch wirklich, wenn man liest darüber, dass die Kritik viel zu hart ist, weil man immer bedenken muss, die versuchen das jetzt seit einem Jahr als T100. Und dafür sind sie echt weit gekommen. Und ich sag mal, den Positiv-Impact, den sie eigentlich auf den Sport jetzt schon haben, ist richtig cool und da neigen wir vielleicht vor allem in Deutschland auch gerne Sachen immer wieder dann eher zu hart irgendwie zu kritisieren, als vielleicht einfach zu schauen, was ist positiv daran und deswegen, es war super positiv, das zu erleben und trotzdem rückblickend, glaube ich, eine Sache, die sich für mich wirklich ausgezahlt hat, war für mich zu beschließen, ich versuche nicht, die Ironman Pro Series zu machen. Ich versuche nicht, irgendwie bei T100 maximal gut abzuschneiden, sondern mein Hauptziel ist, an dem einen Tag bei der Ironman Weltmeisterschaft mein bestes Rennen zu haben. Und das ist zum Glück ja genauso aufgegangen.
Ja, ich glaube, da ist viel, 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 viel gute Arbeit von dir dabei. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Quäntchen Glück. Also ich glaube, das darf man auch zusammenfassen, dass wir natürlich auch an dem richtigen Tag lucky waren, ein Stück weit. Aber auch eben, glaube ich, den Matchplan, den wir gemeinsam ausgearbeitet hatten, hast du halt ganz hervorragend da wirklich aufs Parkett gezaubert oder auf die Straßen der Côte d'Azur.
Ja, ich glaube tatsächlich für jeden Erfolg, da gehört immer auch Glück dazu. Und das kann bedeuten, dass man einfach bei einem selbst sehr viel gut läuft. Es kann aber natürlich auch bedeuten, dass es bei jemand anderen irgendwie nicht so gut läuft. Also ich glaube, wenn wir da die jetzt Siege der letzten Jahre anschauen, gibt's so viele Momente. Kannst auch jetzt in Bezug auf mich das Jahr nehmen, 22, wo ich im Penalty 10 stand. Das ist ja auch im Endeffekt also auch Glück dann für eine Konkurrentin in dem Fall, weil ich da in dem Fall physisch und im Anschluss auch mental ein Stück weit aus dem Rennen genommen wurde. Ja? Also das sind ja so viele Sachen, die da mit reinspielen. Und nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass das Glück wirklich an dem Tag auf meiner Seite war.
Voll. Ein guter Punkt, nach vorne zu schauen, oder?
Ja, also wir können vielleicht noch abschließend sagen, dass es cool war, die T100-Rennserie zu Ende zu machen, aber es war auch eine riesengroße Herausforderung. Also wirklich nochmal, nachdem wirklich die Anspannung abgefallen ist, und ich glaube, das haben wir vielleicht ein Stück weit auch unterschätzt, wie angespannt wir vor Nizza waren und wie viel da von uns abgefallen ist, dann nochmal in so einen Rennmodus zurückzufinden. Vor allem für so Rennen, die jetzt gefühlt, wo nicht so das Herz richtig dran gehangen ist. Trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich eben glaube, dass es einfach die Serie auch wert ist, dass man das mit seinem Namen und dann vielleicht auch mit der Aufmerksamkeit, die jetzt dann durch den Titel kam, einfach auch noch weiter unterstützt. Und dennoch war ich dann super froh, als wir, ja, Ende November war es ja dann schon fast, also meine längste Saison bisher auch. Und ich glaube, du warst richtig durch. Ich war auch richtig durch und
Saison zu Ende, Trainer kaputt. Ne, also tatsächlich, das hat richtig Körner gekostet und auch die Kombination eigentlich, man könnte sich voll den Mediasachen hingeben und man würde sich aber eigentlich auch voll dem Sport hingeben, denn tatsächlich wieder der Stretch nach einer guten Langdistanzform nochmal auf diese Mitteldistanz zurückzukommen oder auf T100-Rennlängen zurückzukommen, muss ich sagen, hast du vor allen Dingen in Dubai nochmal richtig gut hinbekommen, ja, hast dafür, dass, wie du sagst, jetzt nicht dein Herz 200% da drin hing, finde ich, ist es aller Ehren wert, was du da hingebracht hast. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug Pause oder genug andere Dinge zwischendrin gemacht, dass wir, glaube ich, jetzt vielleicht den Blick wirklich nach vorn kriegen wieder und einfach mal so so langsam aus dem Winter wieder rauskommen und wie du schon ganz zu eingangs gesagt hast, auch wirklich die Routinen wieder aufnehmen, die dich vor allen Dingen so stark gemacht haben im letzten Jahr oder über die letzten Jahre, muss man ja wirklich sagen, und da wirklich wieder reinzukommen.
Es kommt ja immer oft die Frage an uns, wie wir das machen mit der Off-Season. Also ob ich eine Off-Season mache und was ich da mache und so. Und vielleicht können wir da noch kurz drüber reden. Einfach vielleicht du so ein bisschen auch aus Trainersicht. Wie wichtig schätzt du die Off-Season ein? Wie würdest du die gestalten? Und dann können wir vielleicht darüber reden, was wir gemacht haben.
Also für mich ist es am wichtigsten, die Spannung zu verlieren. Also dass ich wieder, das habe ich ja schon mal gesagt, dass mir die Zeit, in der ich dann auch wieder freier arbeiten, wo ich nicht kann und nicht auf den Punkt denken muss, dass mir die enorm wichtig ist, dass ich meinen Keller sortieren kann, dass der wieder, also bei uns, dieses Jahr haben wir immerhin die Sachen früher wieder ausgepackt, ja, aber dass das Ganze wieder in eine Ordnung kommt. Ich bin hier und da ein Chaot, aber ich muss die Sachen trotzdem so zusammensetzen, dass ich genau weiß, wo was ist, und das merke ich so nach und nach, wenn über den Winter, dass ich dann wieder die Sachen so ordnen, dass ich mir eine neuen Sachen, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, mir nach und nach anschaffe, mir die Bücher vielleicht so zurechtlege, dann das an Gedanken sortiere, und wenn das passiert, merke ich, dass ich so zu einer Ruhe gekommen bin. Und dann was ja viel schlafen, was du auch.
Ja, das Spannende ist ja eigentlich, dass wir eigentlich über das Jahr oder über die Saison eigentlich ja nicht sowas wie einen klassischen Urlaub machen, sondern es ist immer in irgendeiner Form ein Trainingslager, eine Vorbereitung, eine Nachbereitung von irgendwas. Und deswegen war es uns beiden ja, glaube ich, wirklich auch wichtig, nach dem letzten Rennen wirklich mal diese Ruhe ranzulassen. Und im Endeffekt war Off-Season sozusagen Urlaub auch ein Stück weit und gleichzeitig aber auch die Zeit für uns, viele Sachen so zu sortieren, wieder Freiräume geistig und auch physisch im Haus und so weiter zu schaffen. Und was ich richtig schön fand, war, dass ich gesund geblieben bin. Vorletztes Jahr nach Hawaii hat es mich ja irgendwie echt total aufgestellt und ich bin krank geworden und war mehrere Wochen irgendwie nicht richtig gesund. Und das ist mir dieses Jahr viel, viel besser gelungen. Und ich war gesund und konnte wirklich viele Freunde treffen, viele, vor allem so soziale Sachen machen, weil das ist ja eigentlich genau das, was sonst unter der Saison häufig leidet als Profisportler. Oder wenn man eben so fokussiert immer auf ein Ziel hinarbeitet und dann auch eben keine Risiken eingehen möchte, indem man jetzt irgendwie auf Großveranstaltungen geht. Das war richtig cool, das habe ich genossen. Und dann war ich aber auch richtig motiviert, irgendwann wieder mit dem Training loszulegen. Und dann hat es mich zerlegt. Dann war ich doch wahrscheinlich zu viel draußen unterwegs. Das war dann so ein bisschen so ein Ausbremsen, aber ja, ich glaube, in Summe ist uns die Offseason gut gelungen und ich glaube, das ist schon auch etwas, was wir jedem empfehlen, das auch wirklich zu machen, damit Körper und Geist sich erholen können. Und wir haben uns trotzdem hier und da ein bisschen bewegt. Also bei mir war das echt ganz viel einfach mal so.
Du musstest mit mir Skitour gehen.
Eine Skitour mit Philipp gehen zum Beispiel.
Bedeutet bei mir Puls 140, bei dir Puls 100 wahrscheinlich. Aber das einfach Dinge zu tun, die völlig off the record sind vom, ja. Also ich, für mich bedeutet Skitour wirklich Freiheit, Ruhe, Natur genießen, auch den eigenen Gedanken für eine gewisse Zeit nachhängen zu können, bei einer Belastung, die eben nicht hart ist.
Ja, vor allem auch, bewegen ist ja einfach super schön und dosiert auch sicher in der Off-Season gut. Einfach mal nicht, also was zu machen, wo ich persönlich mich jetzt überhaupt nicht vergleichen kann mit irgendwie, was ist gut, was ist schlecht, sondern man macht das einfach. Das ist auch das Coole am Skilanglaufen oder so, dass mir völlig egal ist, wie schnell ich da bin. Und trotzdem weiß ich, dass es ein cooles Training ist. Also so Sachen so ein bisschen mal zu machen, die ganz anders sind, das ist, glaube ich, für den Kopf vor allem auch richtig wohltuend.
Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass die Erholung der Birne wichtiger war als die des Körpers, zumindest bei mir.
Ja, definitiv. Und genau, dann haben wir es Anfang schon gesagt, dann ging es ja mit der Trivue-Tour los ins neue Jahr. Und da sind wir jetzt.
Yes. Und lass uns den Blick nach vorne wenden. Und ich glaube, jetzt gleich am Samstag steht schon, glaube ich, das erste wirklich wichtige, coole Aufeinandertreffen an. Wir haben es dieses Jahr zum ersten Mal angezettelt, dass wirklich alle, die an unserem Athletiktraining, Bewegungspattern, Arbeit beteiligt sind, oder wir haben noch ein paar mehr, die beteiligt sind, gerade in der Physiotherapie, aber die so das Kernteam, was sich rings um Bewegung kümmert, mit dem Chris Neitzart, mit dem Lars Lienhardt, mit dem Christoph Helbig und dem Sven Mantai, treffen wir uns alle und ich glaube, für dich wird's richtig anstrengend.
Das sind halt alles absolute Nerds und krasse Experten auf ihrem Gebiet. Und die zusammenzubringen ist so ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht, weil natürlich jeder Einzelne eben in seinem Bereich eben absoluter Profi ist. Und ich glaube, der Austausch untereinander wird denen auch nochmal richtig viel Spaß machen, weil ich oder wir beide ja immer wieder das Gefühl haben, das zahlt alles so ein bisschen aufs gleiche Konto ein. Aber wenn die teilweise noch mehr voneinander wüssten oder noch mehr vielleicht sogar auch zusammen sehen würden, wie ich Bewegungen ausführe zum Beispiel oder wie man das noch verbessern kann, dass das dann einfach nochmal so richtig die nächste Stufe zündet. Und ich habe Respekt davor, weil ich eben weiß, wie die Arbeit oder wenn ich eine Session mit Lars mache, ist sie super intensiv. Der hat ja so die Neuroathletik als Steckenpferd und dann Christoph nochmal mit Athletik und Chris, das einfach auch nochmal jedes Mal super intensiv ist, weil die natürlich nach Schwachstellen schauen, die wollen mich optimieren und aus jeder Session gehe ich irgendwie raus und habe das Gefühl, ich bin ein Stück stärker geworden und das ist natürlich super motivierend, da dann auch noch einen Osteopathen, Physiotherapeuten dabei zu haben, der mich dann auch noch im Idealfall genau da behandeln kann, wo es dann vielleicht klemmt zum Beispiel. Das wird, glaube ich, super cool, aber eben auch intensiv. Ich bin mir sicher, ich werde Sonntag richtig krass Muskelkater haben, also am Tag danach. Und der wird...
Vielleicht auch im Kopf.
Ja, ich wollte gerade sagen, der wird auch im Kopf sein. Und ich hoffe, dass du dann einfach deiner Funktion nachkommst, das für mich zu sortieren und mir dann einen Trainingsplan zu schreiben, wo dann sich eventuell Übungen drin befinden, die mir helfen, noch besser zu schwimmen, Radfahren und zu laufen?
Davon, also tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass das passieren wird. Also, dass das uns, dass der Samstag der Kickoff ist, aber eines nächsten Prozesses und dass wir da, also solchen Veranstaltungen wohnt immer ein Zauber inne. Und es ist bis wirklich so, dass ich mich wie ein kleines Kind auf diesen Tag freue, auf das Zusammentreffen dieser Menschen, die eigentlich so ein bisschen im Verborgenen die Arbeit machen, wie du jetzt gesagt hast, ganz häufig eben immer nur mit uns beiden zusammengekommen sind, wo ich dann häufig das vermittelnde Organ war zwischen den einzelnen Institutionen. Und ich habe auch jetzt schon meine Kamera gestern Abend und alles gepackt, so dass ich den uns selber mitfilmen kann, so dass wir es auch immer wieder hervorkramen können und auch die Nuancen rausarbeiten der Sachen, um den Sachen habhaft zu werden, weil manchmal, ich glaube, das wird auch ein Stück weit Improvisation, Mashup, was wir da anstellen werden und das dann hinterher raus zu destillieren, was die Key Takeaways sind davon und das in dein System zu implementieren. Und das ist Winterarbeit at its best und da freue ich mich richtig.
Kleine Side Note, du hast ja auch mit dem Lars zum Thema Neuroathletik schon einen Podcast aufgenommen.
Der ersten 3 Folgen.
Genau, den könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, wenn ihr zu dem Thema irgendwie ein bisschen was hören wollt. Ich habe jetzt im Rahmen der Trivue ja auch immer wieder die Story erzählt, wo es so ein bisschen um Nizza nochmal ging, um die Vorbereitung und was wir da alles gemacht haben, was da reingeflossen ist. Und da war eben ja auch zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Lars wichtig, weil ich im ersten Moment ihn kontaktiert habe, weil ich dachte, ich kann da, hab noch Potenzial beim Kurvenfahren, vor allem in eine Richtung habe ich mich einfach unsicher gefühlt und mir war schnell klar, die Ursache dafür liegt in meinem Gehirn und geendet ist es dann eigentlich darin, dass wir plötzlich am Schwimmen, Laufen und Radfahren gearbeitet haben, aber dass ich eben zum Beispiel wirklich kurz vor der Abfahrt in Nizza nochmal eine Übung von ihm gemacht habe, die ganz einfach ist, da reibt man einfach hinter seinem Ohr und aktiviert dadurch den Vagusnerv, der meinem Hirn geholfen hat, mich zu entspannen. Und Entspannung ist in ganz vielen Fällen ja auch wirklich Bewegungsökonomie, Geschwindigkeit, Schlüssel zur Leistung.
Schlüssel zur Leistung. Und ich glaube, dass das ganz häufig, wir sorgen ganz häufig zur Anspannung. Ein guter Deutscher kann sich richtig schön anspannen und verspannen, aber tatsächlich ist die Hälfte von Leistung Entspannung. Und auch für die Muskeln und so weiter wichtig. Das klingt jetzt sehr plakativ und easy, aber ist die größte Kunst, wirklich loszulassen. Ja.
Total. Auch eben zum Beispiel ein Inhalt von unseren Educations bei Kick-Ass, weil das natürlich auch ein Riesenschlüssel zu Effizienz ist, dass man nur die Muskulatur anspannt, die man gerade wirklich zum Vorwärtskommen braucht. Also ja, super spannend. Ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem aber auch drauf, wirklich jetzt in das Jahr zu starten. Also ich habe richtig Bock, wieder zu trainieren. Ich fühle mich richtig unfit und das möchte ich ändern und deswegen freue ich mich da auf Impulse. Ich freue mich auf einen Trainingsplan und ich freue mich auch aufs erste Trainingslager.
Wo geht's hin?
Es geht nicht ins Warme, was eigentlich verlockend war, aber ich glaube, du bist ganz happy darüber, dass ich dann, als ich festgestellt habe, die Kanaren sind ganz schön voll und auf Mallorca ist mir das Wetter zu unsicher oder vielleicht dann doch auch nicht warm genug, dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich eigentlich auch direkt in die Kälte gehen. Das heißt, es geht wieder in die Höhe. Ich glaube, da bist du als Trainer jetzt glücklich drüber.
Ja.
Viel Zeit in Höhe. Und das heißt, ich werde nach St. Moritz gehen und da, ja, hoffentlich sehr gut arbeiten können. Skilanglauf wird weiterhin ein großer Bestandteil sein von dem Training. Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, die Seen sind langsam zugefroren und die Loipen, das Loipennetzwerk wird größer. Und wenn es das Wetter zulässt, werde ich natürlich auch gerne viel Zeit draußen verbringen. Radfahren ist jetzt da nicht so gut gerade, aber die statt Radfahren kann ich zum Beispiel auf die Langlaufski gehen. Und genau, da freue ich mich drauf. Das Schwimmbad ist eh ein Traum. Und
ich glaube, es ist auch, wenn ich dich da beobachte, ein Ruhepol für dich. Einfach ein kleiner Rückzug nach dem ganzen Trubel. Wie du schon gesagt hast, viel schlafen, Ruhe reinbringen, aufs Wesentliche konzentrieren und da wieder die Arbeit machen.
Ja, es geht jetzt ja wirklich drum, einfach in dem Saisonaufbau, jetzt ist so die Zeit, wo man ja wirklich ein gutes Fundament bauen möchte, wo man neue Bewegungsmuster oder Reize implementiert. Deswegen auch so cool, dass der Tag, auf den wir uns sehr freuen, wo es wirklich auch nochmal drum geht, eben diese Potenziale, die noch da sind, so ein bisschen auszuloten. Und ja, ich hoffe, dass mir das einfach über die nächsten Wochen und Monate dann eben gelingt, da so eine richtig stabile Basis zu bauen, auf die wir dann hoffentlich eine coole Saison setzen können. Und ja, auf was freust du dich da so, wenn du jetzt auf das neue Jahr schaust? Wir haben ja schon natürlich intern hier und da über ein paar mögliche Saisonplanungen diskutiert und ich find's einfach auch mal spannend. Jetzt haben wir eigentlich für uns so das Größte erreicht mit dem Ironman-Weltmeistertitel. Davon haben wir eigentlich nur geträumt und wussten nie, ob das mal funktioniert. Jetzt hat es geklappt und es haben mich ja schon auch hier und da mal Menschen gefragt, so, willst du jetzt nicht einfach aufhören? Ist so geil, jetzt kannst du doch einfach aufhören. Und ja, wie siehst du das? Auf was freust du dich? Siehst du das auch so? Jetzt hätte ich doch mal aufhören können, weil es gerade so schön war. Oder wie siehst du das?
Also erstmal macht mich sehr stolz und glücklich, dass wir das geschafft haben mit dem Titel. Und das ist auch eine Genugtuung innerlich. Und auf der anderen Seite ist es doch auch irgendwie krass, dass man noch gar nicht, also ich habe noch ganz viele Ideen, was wir sonst so treiben können. Und ich denke, dass es durchaus, es kann schneller gehen, es kann auch noch in andere Dynamiken gehen. Ich glaube auch, dass wir ja auch mit unserem Training immer noch Dinge besser machen können. Und das gar nicht nur auf der Seite. Ich habe noch einen weiteren Experten gewinnen können, der mich vor allen Dingen berät. Das ist der Andi Kästner aus Freiburg, der mir einfach ein bisschen zur Seite stehen wird, darin, wie ich die physiologische Steuerung mache, wo ich einfach noch eine weitere Instanz einfach mit einbaue, um Expertenwissen mit in mein System einfließen zu lassen, wissend, dass ich einfach gar nicht den Blick überall haben kann. Und ich, ja, also allein das macht mich, ja, lässt mein Herz höher schlagen, dass ich da einfach noch nischiger unterwegs sein darf, um vielleicht noch einen oben drauf zu setzen. Und ja, dazu bedarf es einfach dieser detailversessenen Arbeit und natürlich aber auch dem ganz klaren, ja, wie du schon gesagt hast, back to training, back to Routine. Und der ganz normalen Alltagsarbeit. Ja. Also jetzt ist es ja nicht so, dass du irgendwie zweimal hinter den Ohren reibst und auf einmal rennst du einen Marathon noch schneller, sondern ich glaube, das sind alles Add-ons, mit denen es in der Summe dann vielleicht auch genau dieses Performance under Fatigue-Thema besser anzugehen ist oder dass man halt konzentrierter gewisse Sachen macht oder bewusster. Aber genau dieses Wachstum, das finde ich unheimlich spannend. Und ich glaube auch, dass insbesondere auf der Langstrecke nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist.
Ja, also das sehe ich genauso. Und ich finde irgendwie das Coole jetzt wirklich als Weltmeisterin in die neue Saison zu gehen, dass dadurch einfach auch nochmal neue Herausforderungen entstehen. Also gerade wenn ich...
Zielscheibe auf deinem Rücken.
Ja, das kann man vielleicht so sehen, ist mit Sicherheit so. Also mich zu schlagen, da werden sich sicher einige freuen, wenn ihnen das gelingt. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch die Motivation zu zeigen, dass ich auch weiterhin gut sein kann und mich verbessern kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, solange man das als Athlet spürt, dass man denkt, man kann noch besser sein. Ist das eigentlich die coolste Motivation und der coolste Treiber einfach auch, um sich noch weiter auf diese Reise zu begeben? Und ich glaube, ich darf sehr dankbar sein, dass mein Körper das so auch noch mitmachen möchte. Also ich glaube, wenn einem irgendwie orthopädisch, wenn irgendwas kaputt ist oder so und sowas dazu führt, dass man vielleicht die Karriere beenden muss, ist super traurig. Und ich glaube aber gerade auch wirklich dieser super bewusste und auch am Ende liebevoller Umgang mit dem Körper. Und zum Beispiel bei mir denke ich, ein Teil, zum Beispiel dieses Trainieren mit meinem Zyklus, einfach wo ich, würde ich sagen, über die letzten Jahre einfach so viel mehr mit meinem Körper gearbeitet habe. Das heißt einfach, das hat jetzt dann auch nicht nur was mit meinem Zyklus zu tun, sondern ich habe dadurch einfach, glaube ich, gelernt, dass es sich immer positiv auszahlt, auf die innere Stimme zu hören. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann auch danach zu geben, aufzuhören, es zu verschieben, wann anders nochmal zu probieren. Und dass das einfach wirklich, natürlich irgendwie meine Gesundheit gefördert hat, aber auch ein Schlüssel dazu ist, lange Sport auf hohem Niveau machen zu können.
Ja, ich glaube, das sind auch ganz viele Sachen, die persönliches Wachstum ermöglichen für uns. Also, dass wir an diesen Aufgaben wachsen. Und ich habe, wenn ich so sagen kann, aber auch Respekt vor Sachen. Ja, ich spüre schon auch eine Verantwortung da drin. Wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel andere sehe, die Weltmeister geworden sind? Ja, und die, how heavy is the crown? Ist die Frage, also es sind viele, die das Jahr nach der WM natürlich auch nicht so smooth oder noch einen draufgesetzt haben, ja, also das glaube ich, da liegt auch eine kleine Knacknuss in den Gedanken bei uns, ja, wie wir das angehen, ohne dafür vorzuerstarren, diese Saison so zu gestalten, dass man eben gut mit den Kräften haushaltet. Ich denke, das prominenteste Beispiel des letzten Jahres ist, Lucy hat ein brachial gutes Rennen, da 23 runtergezogen auf Hawaii, ja. Und ich glaube, die hat wirklich lange mit den Nachwehen zu kämpfen gehabt, ja. Und hat jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall mal mindestens ein durchwachsenes Jahr für Lucy-Verhältnisse, die natürlich top, 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 top sind, ja, hingelegt. Und das darf uns sicherlich auch sagen, hey, schaut genau hin bei der Planung. Wie wollt ihr es angehen? Damit das vielleicht für dich ein etwas smootherer Ride durchs Jahr wird.
Ja, das ist aber ja auch irgendwie das Spannende, dass man nicht weiß, was passieren wird. Und eine Sache, die ich weiß, ist, dass ich mich sehr auf diese Herausforderung Hawaii freue, die jetzt ja dann in diesem Jahr für die Frauen ansteht. Und allein das einmal zu erleben, mit der Startnummer 1 dort ins Rennen zu gehen, ist einfach ein krasses Privileg, was krass Besonderes, und darauf freue ich mich, und ich weiß genau, dass das kann super gut werden, und wenn irgendwie alles Glück der Welt auf meiner Seite ist, dann kann das vielleicht sogar auch gelingen, den Titel zu verteidigen, aber genauso kann es auch komplett in die andere Richtung gehen. Und das Coole ist, also was ich sagen muss, wenn Nizza nicht gewesen wäre mit einer neuen Strecke, sondern wenn wir jetzt, sage ich mal, ins fünfte Jahr Hawaii gehen würden, letztes Jahr auch Hawaii, dann weiß ich gar nicht, ob ich so Bock darauf hätte, das wiederzumachen oder auch zu versuchen, den Titel zu verteidigen, weil sich so eine Strecke, finde ich, schon einfach auch ein Stück weit abnutzt. Also man kennt jeden Stein, man weiß genau, wie die Hitze ist, und deswegen war Nizza so erfrischend, diese neue Herausforderung. Und jetzt ist es aber nochmal was anderes, wieder nach Hawaii zurückzukehren. Also ich fand es richtig cool, wirklich diesen Break auch zu haben von dem einen Jahr, nicht nach Hawaii zu reisen, nicht diesen langen Trip zu haben, nicht wieder den Highway hoch, mit dem Rad hoch und runter zu fahren und nur auf dem Highway laufen zu können und so weiter. Und jetzt wirklich für mich sportlich gesehen auch nochmal wirklich zu überlegen, was ist jetzt das, was ich verändern muss, um auf Hawaii auch nochmal erfolgreich zu sein? Genauso wie wir uns vor Nizza ganz genau überlegt haben, wie komme ich vor allem möglichst gut über diese Radstrecke und da ganz viele neue Impulse auch mit rangenommen haben, Sachen ausprobiert haben, versucht haben, mein Skill-Level einfach nochmal zu heben, schlummern ja andere Aufgaben für Hawaii. Und ich glaube, da werden wir ja euch da draußen auch mitnehmen über das Jahr und einfach versuchen auch zu zeigen und darüber zu sprechen, was so die Bausteine sind, die wir denken, dass es eben dann für dieses Rennen wichtig wird. Und ja.
Ja, mega cool. Und ich glaube, du hast mir da gerade auch einen schönen Ball zugespielt, wenn wir jetzt hier gerade auch schon so ein bisschen über mögliche Perspektiven rein sprechen. Wir haben den Podcast jetzt auch hier so ein bisschen als unser Sprachrohr, wo wir regelmäßig eigentlich Insights in unsere Arbeit geben wollen, wo wir über unser Befinden sprechen, wo wir spannende Gäste hier dazu einladen wollen übers Jahr. Und wir freuen uns, wenn euch das gefällt, was wir hier zusammen quatschen, spannende Gesprächspartner mit dazu holen und im besten Sinne in alle Hanglagen des Lebens mitführen, die uns der Triathlon so eröffnet. Ich habe noch was ganz anderes, komplett anderes Thema. Und zwar, was tatsächlich auch ist, wenn wir mehr Zeit haben, gelingt es uns auch deutlich mehr zu lesen. Ich glaube, du liest noch mehr als ich. Magst du uns mal mit in zwei Bücher nehmen, die du in den letzten Wochen gelesen hast?
Sehr gerne. Also Philipp macht sich immer lustig darüber, dass sich auf meinem Nachttisch vor allem die Bücher stapeln. Also da habe ich, glaube ich, mittlerweile habe ich auf dem Nachttisch welche und auch auf dem Fensterbrett nebendran.
Also das Fensterbrett habe ich neulich mal entlastet und habe das mal ins Regal rübergeräumt. Aber ich schätze, dass das mal zwischendurch 20 Bücher waren.
Im Gegensatz zu dir, Philipp, der gerne 4 Bücher parallel liest, widme ich mich meistens nur einem. Und lese es dann auch zu Ende. Es waren schon auch hier und da ein paar dabei, wo es mir schwer fiel. Also da war dann das Einschlafen leichter. Und ich habe nicht so viele Seiten gelesen. Es ist gerade echt schwer, jetzt 2 rauszusuchen. Ich lese sehr gerne sehr unterschiedliche Sachen. Also ich lese sowohl gerne Geschichten als auch Biografien. Ich habe zum Beispiel Der Plan gelesen. Das ist ein Buch, wo es eigentlich so ein bisschen ein Insight in das Training von dem Radsportteam Jumbo Visma geht, die ja, glaube ich, schon in vielen Bereichen, also vor allem im Radsport, sehr innovativ sind. Und ich glaube, da ist der Radsport, also Triathlon gilt ja schon auch immer so ein bisschen als ein Sport, der häufig in der Vorreiterrolle ist, auch Athleten und Trainer hat, die Dinge ausprobieren und wir haben natürlich auch vom Regelwerk jetzt nicht so strenge Regeln, was unser Material angeht, wie zum Beispiel die Radfahrer mit von der UCI, das heißt gerade auch Thema Fahrrad wird viel mehr ausprobiert und trotzdem glaube ich, dass tatsächlich da in dem Team sehr viele Sachen ausprobiert wurden schon oder die so ein Stück weit auch Vorreiter waren in einigen Sachen, die sie gemacht haben, trainingstechnisch. Ich fand es ganz interessant. Das war, hatte hier und da seine Längen, aber grundsätzlich bin ich einfach jemand, der nicht als Kind irgendwie vorm Fernseher hing und Tour de France geschaut hat und meine Eltern jetzt auch nicht irgendwie Radsport begeistert waren oder so. Von daher glaube ich, du hast da als Kind warst du Fan und hast ein ganz anderes Wissen auch über die Geschichte zum Beispiel von Radsport und so. Und da, ja, deswegen, ich fand's interessant, einfach weil ich da viele neue Sachen irgendwie so für mich drin erfahren habe. Und auch wenn ich den Radsport ja so ein bisschen, Also zum Beispiel die Netflix-Doku von der Tour oder so fand ich mega geil. Also da bin ich natürlich sofort Feuer und Flamme, weil es ein geiler Sport ist und so. Und trotzdem einfach ja mit den ganzen Doping-Skandalen und auch den Strukturen, wo sich wirklich immer wieder dann die Ex-Doper wieder in die nächste Führungsposition vom Team reingesetzt werden, sehe ich einfach, es ist schwierig und es ist echt so ein, ich bin so zwiegespalten zwischen, boah, ich könnte es mir angucken und finde es geil und auch die Leistungen und die Skills, die Fahrer haben und Fahrerinnen auch, aber ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Das war das eine Buch und dann
kann eins zwischendurch vorstellen.
Ja, gerne.
Ich glaube, ich habe auch sehr unterschiedlich gelesen und ich habe von einem guten Freund vom Matze Ick den Vorschlag bekommen, mich mal mit Nassim Taleb zu beschäftigen und habe mir da gleich mehrere zugelegt und bin bei Narren des Zufalls gelandet und das ist eigentlich ein Buch, wo es auch viel um Investments geht. Und auf der anderen Seite ist es aber total spannend, eine Sicht auf den Zufall in unserem Leben zu bekommen, eine Sicht auf, nochmal eine andere Sicht auf Wissenschaft, und da seine Gedanken und seine, ja, im Prinzip, wenn man das Buch Thinking Fast and Thinking Slow kennt von Daniel Kahneman, dann quasi auch noch eine coole Ergänzung für eine praktische Relevanz dafür bekommt. Und das Buch habe ich tatsächlich während unserer Zeit, unserer 10 Tage in St. Moritz verschlungen.
Nebenbei hast du aber auch noch den irgendeinen Skiführer in einer Nacht durchgelesen oder an, was war das?
Das ist die also Bergführerausbildung Winter gewesen. Das ist quasi so mein Baby, dass ich sage, ja, ich möchte gerne weiterkommen in dem Besteigen von 4000ern im Winter. Und dazu darf ich mir noch ein paar Techniken weiter verinnerlichen, damit ich auch auf schwierigere Berge hochkomme. Und ich war zum Ende der letzten Saison mit dem Flo Eitel, meinem besten oder Bergsportkumpel, noch auf dem Bernina. Und das ist schon ein bisschen Kletterei zum Ende. Nicht so wild, aber da gibt's.
Weißt du eigentlich, dass ich DAV Skitourenführer bin, ausgebildet?
Ja, dann darfst du uns beim nächsten Mal gerne da hochguiden.
Das ist schon ein Weilchen her, das war vor unserer Zeit.
Ja, aber du bist herzlich willkommen. Wir haben dich schon ein paar Mal eingeladen und an Skimaterial mangelt's nicht in deinem Keller.
Nee, aber an gutem Wetter, weil unsere Skitouren immer bei schlechtem Wetter und viel zu niedrigen Temperaturen stattfinden und du mir erzählst, dass meine Ski super geil für Powder sind und die fahren wie von selbst, nur leider gab es bisher noch nicht so viel Powder.
Dann wünsche ich mir, dass du deine Skitourensaison über den Januar hinaus ausdehnst, wenn dann eine schöne Grundlage da ist und wir mal da gemeinsam auch eine Skitour machen, wo du kurzärmlich hochgehst, du irgendwann tatsächlich.
Und machst du dir da keine Gedanken über Verletzungsgefahr?
Ich glaube, wir können das so smooth regeln, dass du da gut runterkommst und ja. Tatsächlich ist meine.
Vielleicht sollte ich dieses Buch auch mal lesen. Dann habe ich zumindest meine Kenntnisse auch nochmal aufgefrischt.
Aber ich glaube, zum Beispiel Mersellängenklettern oder sowas bist du mir da auf jeden Fall überlegen. Also zumindest hast du es früher häufiger gemacht und ich habe aber, also ich rüttel mir mit solchen Sachen mein Wissen wach nochmal. Und ich glaube, wenn du das, also dadurch, dass da immer wieder Situationen kommen, wo man sich dann gut drauf vorbereiten darf und hier und da auch nochmal sein Material sortieren, dann, das macht mir Spaß und das ist eine kleine Gedankenvorübung dafür.
Das Coole daran ist, glaube ich, auch, dass einen die Bücher immer wieder in eine andere Welt entführen, sei das jetzt irgendwie eine andere Sportart oder in die Welt von jemand anderen, der irgendwas beschreibt oder eben auch Geschichten, die einen einfach mal ablenken von den eigenen Leben gerade. Ich glaube, das ist so für mich auch ein Stück weit die Magie, die von Büchern einfach ausgeht, dass man dadurch auch merkt, dass ganz andere Leidenschaften auch noch in einem schlummern, ja. Also, dass man für sich für Sachen begeistern kann, interessieren kann für andere Sachen. Und ich finde, das ist auch immer wieder wie so eine Art Hoffnung am Horizont, weißt du, dass selbst wenn sich ein Kapitel mal schließt, dass da so viel wartet, was genauso viel Spaß machen kann. Und auch ich habe zum Beispiel 2 Finanzbücher gelesen.
Du hast aber Tipping Point noch auf deinem Nachttisch liegen. Das habe ich gesehen und das habe ich mir auch noch auf meine Leseliste gesetzt.
Ja, also da bin ich allerdings erst mittendrin, deswegen fällt es mir schwer, jetzt da viel von zu erzählen, aber ist auf jeden Fall auch ein super spannendes Buch, wo es eigentlich so ein bisschen um ganz verschiedene Geschichten geht, die aber zeigen, dass wirklich oft Kleinigkeiten oder kleine Handlungen dazu führen können, dass irgendwo ein Punkt kippt und etwas Großes entstehen kann. Und ja, das liest sich auf jeden Fall auch ganz gut. Aber wie gesagt, da bin ich erst am Anfang. Und die 2 Finanzbücher, die ich gelesen habe, die fand ich auch cool, weil es für mich als Selbstständige ja schon auch ein Stück weit darum geht, dass man als Sportler in einer sehr kurzen Zeit seines Lebens eigentlich Geld mit dem Sport verdient und ich eben mir Gedanken machen muss, wie kann ich das gut anlegen? Wie kann ich da vielleicht auch nach dem Sport noch ein Stück weit auch von leben und vor allem, wie stelle ich auch meine Altersvorsorge auf, weil ja, ich eben nicht angestellt bin oder so und da in irgendwelche Rentenkassen einzahle. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich merke, dass wenn man sich reinfuchst, dass das auch richtig viel Spaß machen kann. Und ich glaube, das Spannende finde ich, dass ich so ganz lang wie so Angst so ein Stück weit davor hatte oder so eine Abneigung, die, glaube ich, jetzt rückblickend eigentlich nur darauf basierte, dass ich halt absolute Unwissenheit hatte.
Ja, und für mich ist es cool, dass auch, ich glaube, es waren ja auch Bücher von Frauen geschrieben, ja, dass du dich damit auch beschäftigst neben mir. Und ich natürlich auch so das Gefühl da hatte, dass das liegt nur bei mir in der Verantwortung, Verwaltung von solchen Sachen. Und es ist eine riesen Bereicherung, dass wir das also im Prinzip ja gemeinsam entscheiden wollen. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, solche Sachen zu teilen. Und ich freue mich auf spannende Gespräche, dass wir das einfach mündiger gemeinsam entscheiden, was wir da treiben.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist super wichtig und cool. Und natürlich jetzt bei uns beiden, dadurch, dass wir nicht nur Trainer und Athletin sind, sondern eben auch ein paar, natürlich eine spezielle Situation und viele Themen, denen wir uns widmen können. Keine Sorge, es wird jetzt kein Finanzpodcast, wenngleich das schon ein spannendes Thema ist, weil wir uns ja auch immer wieder intern eben darüber austauschen, übers Thema Gender Gap, gerade auch Gender Pay Gap. Ich meine, du hast natürlich mit mir als Profisportlerin jetzt einfach einen intensiven Einblick in die Sportwelt aus der Perspektive einer Frau auch. Hast es aber auch mit anderen Athleten schon durchaus aus der männlichen Perspektive erlebt. Und ich glaube, da stehen wir einfach gesellschaftlich auch an einem Punkt, wo einfach noch so viel mehr geht. Und man kriegt es, glaube ich, dank der sozialen Medien hier und da auch immer mal wieder mit. Jetzt gerade kürzlich bei den Skispringerinnen, die dann statt Geld Shampoo und Handtücher geschenkt bekommen. Und da sind wir, glaube ich, in Triathlon schon an einem echt coolen Punkt, wo viel gut funktioniert und wo dennoch noch einfach auch richtig viel Potenzial ist und ist einfach auch ein super spannendes Thema, wo ich schon immer mehr merke, dass ich mich da einfach auch engagieren möchte, um Verbesserungen herbeizuführen oder einfach auch über Dinge zu sprechen, also vor allem auch mit Männern. Also du hast, glaube ich, dadurch, dass du das mit mir alles so intensiv erlebst, einen hohen Grad an Empathie auch für die Frauenthemen oder siehst einfach auch, wo wir benachteiligt sind vielleicht, obwohl wir eigentlich die gleiche Leistung bringen oder teilweise vielleicht sogar härter arbeiten müssen, um dann am Ende weniger zu bekommen. Und gleichzeitig, glaube ich, weißt du auch zu schätzen, dass ich mich nicht irgendwie über etwas beschwere, sondern eigentlich nach Wegen suche, wie können wir, einfach zeigen und begeistern und dadurch einfach ein Stück weit mehr Frauen auch in den Mittelpunkt rücken.
Ich glaube, dass das Beschweren halt nichts hilft. Ich glaube, dass man das benennen darf, auf jeden Fall, aber dass man vor allen Dingen dran arbeiten muss, dass sich Dinge ändern. Und das können wir vielleicht auch noch ein paar Mal drauf zurückkommen in unserem Podcast. Und ich glaube, da eröffnen sich gerade ganz, ganz viele spannende Themen. Ich glaube, wir haben es rund. Der Kickass Radio Podcast ist wieder on air und ihr wart dabei. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Sagt's gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Und wir machen uns an die Produktion neuer Folgen des Kickass Radios und freuen uns, euch an unserem Weg durchs Jahr 2025 teilhaben zu lassen. Danke, Laura, dass du hier so intensive Einblicke in dein Erleben gewährst. Und sagt's gerne weiter, wie gesagt. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank auch von mir. Und bis zum nächsten Mal.